Bayern 2 präsentiert Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
Ich fürchte, da ist etwas vergossen worden.
Ja, Madam. Blut ist an der Stelle vergossen worden.
Wie grässlich. Blutflecke in einem Wohnraum mag ich ganz und gar nicht. Er muss sofort entfernt werden.
Das geht nicht, beteuert die Haushälterin in Oscar Wildes berühmter Gespenstergeschichte. Es handelt sich um das Blut der im Jahre 1575 an dieser Stelle gemeuchelten Schlossherrin. Und für die Langlebigkeit des Flecks sorgt der schuldbeladene Geist ihres mörderischen Gatten persönlich, der immer noch als Gespenst von Canterville in den alten Gemäuern sein Unwesen treibt. Doch Familie Otis aus Amerika, die das Schloss gekauft hat, zeigt sich davon völlig unbeindruckt.
Pinkertons Qualitätsfleckentferner und Intensivreiniger wird den Fleck im Handumdrehen beseitigen. So, ich wusste, dass Pinkerton es schaffen würde.
Das Gespenst von Canterville kann zwar auf eine mehrhundertjährige erfolgreiche Laufbahn als todbringende und in den Wahnsinn treibende Schreckgestalt zurückblicken, aber an diesen Amerikanern beißt es sich die Zähne aus. Die fürchten sich nicht und haben gegen alles ein Mittel. Ist die Zeit der großen Rätsel und Schrecknisse endgültig vorbei? Das Gespenst kann es nicht fassen und plustert sich noch einmal so richtig auf.
Es verbrachte den größten Teil des Tages damit, seine Garderobe zu prüfen, bis es sich schließlich für einen gewaltigen Schlapphut mit roter Feder, ein Leichenhemd und einen rostigen Dolch entschied.
Das Gespenst und sein Schöpfer, der 1854 im irischen Dublin geborene Dichter Oscar Wilde, haben einiges gemeinsam. Beide versuchen, das Nützlichkeitsdenken der kapitalistischen Gesellschaft zu unterhöhlen. Beide lieben den großen Auftritt, die Schockeffekte, die Maskerade.
Was wirklich interessant ist an Menschen in der guten Gesellschaft, das ist die Maske, die jeder trägt, nicht die Wirklichkeit, die hinter der Maske steckt.
Oscar kleidet sich extravagant und edel. Seine braunen Haare locken sich bis auf die Schultern. Sein Charme, seine brillanten Einfälle und sein unvergleichlicher Witz beleben jede Gesellschaft. Er ist ein Dandy, wie es im viktorianischen Zeitalter viele gibt. Elisabeth Bronfen, Anglistikprofessorin an der Universität Zürich, hat sich in ihrem Buch Diva auch mit dem Phänomen des Dandy beschäftigt.
Man kann den Dandy auch als ein Weiterspinnen eines Aspektes der europäischen Romantik verstehen. Ich will mich nicht dem alltäglichen Leben mit den ganzen Arbeitszwängen, mit der Routine des Alltags hingeben, sondern ich möchte etwas abseits davon machen, also genau nicht nützlich sein.
Der schicke, selbstgefällige Dandy strahlt auch eine gehörige Portion Homoerotik aus. Als Pose ist das im Viktorianismus gang und gäbe, niemand stört sich daran. Aber praktizierte Homosexualität steht unter Strafe. Oscar Wilde wird wegen seiner Liebe zu Männern im Zuchthaus landen. Diese Erfahrung ist vernichtend für sein Leben, aber gut für den Nachruhm. Denn wer ein Mythos werden will, muss leiden.
Es ist aber ganz entscheidend und das sagt vielleicht etwas über uns aus, also wie kannibalistisch, voyeuristisch, aber auch wie sadistisch wir sind. Wir mögen Stars immer dann, wenn es ihnen schlecht geht. Das heißt, sie sollen nicht nur hoch hinaus, das wollen wir, ja. Wir wollen aber auch, dass sie irgendwie scheitern. Und das hat ganz bestimmt mit unserer Liebe für Tragödie zu tun.
Oscar Wilde gehört zu den wenigen Autoren aus dieser Zeit, die immer noch gern gelesen werden. Das liegt nicht nur an seiner Biografie, sondern auch an seiner präzisen, ebenso poetischen wie satirischen Sprache, an seinem einzigartigen Humor, an seiner Sehnsucht nach einem risikobereiten, authentischen und lustbetonten Leben.
Wenn es überhaupt einen Zweck des Lebens gibt, so ist es dieser, sich immer in Versuchung zu begeben.
Oscar kommt aus einer unkonventionellen, wohlhabenden Arztfamilie. Seine Mutter kämpft für die irische Unabhängigkeitsbewegung, publiziert unter dem Pseudonym Speranza flammende patriotische Gedichte, übersetzt sadomasochistische Romane mit Titeln wie Sidonia, die Klosterhexe und ist die extravaganteste Gastgeberin in ganz Dublin. Sein Leben lang wird sich Oscar an das Flüstern und Kreischen ihrer Stimme erinnern, wenn sie ihm irische Zaubermärchen erzählt. Ihr Sohn ist ihr ganzer Stolz. Die Schule und das Studium der klassischen Philosophie in Oxford meistert er mühelos und mit Auszeichnung. Er könnte Professor werden, aber das will er nicht. Nur als Künstler kann er seiner Auffassung vom Leben treu bleiben.
Alle Kunst ist ganz und gar nutzlos. Die Kunst drückt nichts als sich selbst aus. Sie führt ein freies Dasein wie das Denken und entfaltet sich lediglich in der ihr eigenen Bahn.
Das heißt, Kunst macht sich nicht nützlich. Kunst ahmt die Wirklichkeit nicht einfach nach. Sie dient niemandem und nichts, auch keiner guten Absicht. Sie entfaltet sich in ihrer eigenen Sphäre.
Der Ästhetizismus Oscar Wildes ist eine radikal antimimetische Haltung. Also er will eben keine realistische Kunst, weil realistische Kunst sehr schnell verfügbar gemacht werden kann. Also man kann sie gebrauchen und somit ändert sie nicht wirklich etwas. Er gehört wirklich dem Gestus der Moderne an, wie er eben in der Romantik beginnt und dann in den 10er, 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts zur Blüte kommen wird, nämlich einer Moderne, die wirklich den Anspruch an die Kunst stellt, dass man über die Kunst die Welt neu sieht, aber derart, dass das nicht sofort wieder in das eigene alltägliche Routineleben zurückgefüttert werden kann. Indem die Kunst nur für sich steht und somit nicht zu einem Gebrauchswert degradiert werden kann, so wird sie wirklich zur Kunst.
Wie die Kunst sich immer neue Formen des Ausdrucks schafft, so erneuert sich auch das Leben in wechselnden Rollen und Masken. Die Freiheit der Kunst nimmt die Freiheit vorweg, zu der Menschen berufen sind. Auch das Leben selbst wird zum Kunstwerk, wenn es in Freiheit gelebt wird.
Ich habe mein Genie in mein Leben gesteckt, in die Kunst nur mein Talent.
Doch zunächst sucht sich sein Leben auch ganz traditionelle Bahnen. Im Mai 1884 heiratet er, aus Liebe, wie es scheint.
Sie heißt Constance und ist noch ganz jung. Sehr ernst und sehr mystisch, mit wundervollen Augen und dunkelbraunen Locken, mit einem Wort vollkommen. Sie weiß, dass ich der größte Dichter bin. In der Literatur kennt sie sich aus.
Doch für häusliche Behaglichkeit ist er nicht gemacht und seine homosexuellen Sehnsüchte werden immer stärker. Seine erste Beziehung zu einem Mann fällt in das Jahr 1886, das Jahr, in dem auch sein jüngster Sohn geboren wird.
Der einzige Reiz der Ehe liegt darin, dass sie für beide Partner ein Leben der Täuschung erforderlich macht.
Constance sieht das vermutlich nicht so. Es mag ein Trost für sie sein, dass Wilde ein guter Vater ist. Im Spiel mit seinen beiden Jungen Cyril und Vivian wird er selbst zum Kind. Vivian berichtet später:
Auf allen Vieren kroch er über den Kinderzimmerboden. Einmal als Löwe, dann als Wolf oder Pferd und kümmerte sich gar nicht um seine Erscheinung, auf die er sonst so viel Wert legte. Spielte er mit uns, war er stets ganz bei der Sache.
Manchmal liest Wilde den Söhnen auch seine Märchen vor. Märchen liegen ihm, weil sie nicht realistisch sind, sondern vom Wunderbaren erzählen. In »Der glückliche Prinz« geht es um das goldene, mit Juwelen besetzte Standbild eines Prinzen, das sich der Armen der Stadt so sehr erbarmt, dass es eine Schwalbe darum bittet, ihnen die Juwelen zu bringen. Ein Kunstwerk, das fühlen kann und sich vor lauter Mitleid selbst demontiert? Wie passt das zusammen mit Oscar Wildes Angriffen auf die Moral? Ganz einfach. Die sollen die Scheinheiligkeit der Gesellschaft entlarven. Das echte Mitgefühl ist damit nicht gemeint. Oscar Wilde ist nicht frivol, findet Elisabeth Bronfen. Im Gegenteil.
Ich halte Oscar Wilde für einen der großen Ethiker des ausgehenden 19. Jahrhunderts und halte ihn auch deswegen für so brisant heute.
Oscar Wildes Traum ist eine Gesellschaft, in der die Menschen sich frei entfalten können. Dann brauchen sie keine falsche Barmherzigkeit und müssen auch kein Helfersyndrom entwickeln.
Man wird leben. Wirklich zu leben ist das Kostbarste auf der Welt. Die meisten Menschen existieren bloß, sonst nichts. Gerade weil die frei entwickelte Persönlichkeit sich nicht um die anderen kümmert, wird sie allen helfen. Wie etwas Schönes uns hilft durch das, was es ist.
Doch Schönheit, die absolut gesetzt wird, ist auch gefährlich. Wildes berühmter Roman »Das Bildnis des Dorian Gray« beginnt damit, dass Dorian Gray einem Malermodell sitzt. Angesichts des fertigen Porträts wird er sich seiner atemberaubenden Schönheit erst so richtig bewusst. Der Dandy Lord Henry schlüpft in die Rolle des Mephisto und redet Dorian Gray ein, dass ein so schöner Mensch wie er auf Moral und Gewissen verzichten kann.
Leben Sie das wundervolle Leben, das in Ihnen ist. Lassen Sie sich nichts entgehen. Suchen Sie stets nach neuen Eindrücken, scheuen Sie vor nichts zurück. Ein neuer Hedonismus, das ist es, was unser Jahrhundert braucht. Sie könnten sein sichtbares Symbol sein, so wie Sie geschaffen sind. Gibt es nichts, was Sie nicht tun könnten?
Dorian Gray verliert die Fähigkeit zum Mitgefühl und richtet alle, die mit ihm in Berührung kommen, zugrunde. Elisabeth Bronfen sieht einen Serienmörder in ihm, der auf Kommendes verweist, auf die Grausamkeiten der beiden Weltkriege und den mörderischen, gewissenlosen Körperkult der Nazis.
Und das Interessante ist, dass Oscar Wilde bereits schon Ende des 19. Jahrhunderts diese radikale Unmenschlichkeit, die ja zu einer Auslöschung dann in den 20er, 30er Jahren von Menschen geführt hat. Diese Bereitschaft, einfach die Menschen nicht mehr als Menschen zu sehen, sondern nur noch als Objekte, dass er das alles schon sieht und dass er das eben mit Schönheit, mit Reiz und Charme und Brillanz und mit einer Herzlosigkeit verknüpft.
Dorian Gray hat seine Seele und sein Gewissen von sich abgespalten. In wundersamer Weise sind sie in das Porträt gewandert. Während Dorian Gray trotz seiner Schandtaten jung und schön bleibt, altert das Bild und wird mit jeder Missetat abscheulicher. Dorian Gray versteckt das Porträt, er will es nicht sehen. Bei dem Versuch, es zu zerstören, kommt er um.
Die Geschichte des Dorian Gray ist natürlich eine klassische Doppelgängergeschichte. Das ist immer eine Idee, man trennt den Körper von der Seele, also von dem, was das Menschliche ausmacht, ab. Und durch diese Abtrennung wird nochmal ein Kommentar zur spätviktorianischen Kultur, denke ich, gemacht, nämlich die Fähigkeit einer ganzen Kultur, ihr eigenes Gewissen abzusondern, irgendwo auszulagern, damit man ganz besonders brutal funktionieren kann. Und der entscheidende Punkt ist aber, dass diese Seele nicht weg ist und dass sie, gerade weil sie weggesteckt wurde, mit einer Vehemenz zurückkehrt. Das, was verdrängt wird, kommt dann unweigerlich wieder zurück. Die Eitelkeit, auf die sich das Ich eingelassen hat, ist eine mörderische und trifft das Ich selber.
Es wirkt fast wie eine Ironie des Schicksals, dass bald nach dem Erscheinen des Romans ein junger Mann in Oscar Wildes Leben tritt, der ebenso schön ist wie Dorian Gray und auch so gefährlich. Er heißt Lord Alfred Douglas, wird von seinen Freunden Bosey genannt, studiert in Oxford und dichtet Sonette. Wie alle Menschen, die Oscar Wilde begegnen, ist auch er fasziniert von dem berühmten Dichter.
Er spann einen Zauber um einen. Man saß da und lauschte ihm hingerissen. Alles schien Weisheit, Kraft, Schönheit und Verzauberung zu sein.
Die beiden werden ein Liebespaar. Oscar Wilde, inzwischen über 40, ist dem schönen 24-Jährigen ganz verfallen.
Er liegt wie eine Hyazinthe auf dem Sofa. Und ich bete ihn an.
Die Liebe der beiden beginnt im Sommer 1891 und beflügelt Oscar Wilde ungemein. Seine hintergründigen Gesellschaftskomödien entstehen und werden große Bühnenerfolge. Im wirklichen Leben jedoch ziehen schwarze Wolken auf. Bosys Vater, der Marquess von Queensbury, ist ein Schwulenhasser und attackiert das Paar mit allen Mitteln. Im Februar 1895 hinterlässt er an der Pforte eines Clubs, in dem auch Oscar Wilde verkehrt, eine Visitenkarte, auf die er die Worte gekritzelt hat:
Für Oscar Wilde, der als Sodomit posiert.
Wilde geht zum Anwalt und verklagt Queensbury wegen Beleidigung. Bosey, der seinen verhassten Vater am liebsten hinter Schloss und Riegel sähe, bestärkt ihn darin. Das ist gefährlich naiv, denn Beweise für Queensburys Behauptung gibt es genügend. Oscar Wilde vergnügt sich nicht selten mit jungen Männern aus der homosexuellen Londoner Halbwelt. Queensbury sorgt dafür, dass dies im Prozess öffentlich gemacht wird.
Warum haben Sie sich mit diesen jungen Männern abgegeben?
Ich liebe die Jugend.
Sie machten all diesen jungen Burschen hübsche Geschenke?
Ich habe eine Schwäche dafür, meinen bekannten Zigarettenetuis zu schenken.
Eine ziemlich teure Schwäche, wenn ihr wahllos nachgegeben wird, nicht wahr?
Aber nicht so extravagant wie juwelenbesetzte Strumpfbänder an Damen zu verschenken.
Oscar Wildes Schlagfertigkeit sorgt für Heiterkeitsausbrüche im Zuschauerraum. Aber der Prozessverlauf selbst ist nicht lustig. Wilde verliert nicht nur, er hat bald selbst eine Anklage am Hals und muss erneut vor Gericht. Auch seine Werke werden unter die Lupe genommen, besonders der Dorian Gray.
Hier steht, ich gebe offen zu, dass ich Sie wahnsinnig angebetet habe. Was sagen Sie dazu? Haben Sie schon einmal einen jungen Mann wahnsinnig angebetet?
Ich habe nie jemand wahnsinnig angebetet, außer mich selbst.
Kann ein gut geschriebenes Buch, in dem perverse moralische Standpunkte vertreten werden, ein gutes Buch sein?
Kein Kunstwerk vertritt je Standpunkte. Standpunkte gehören zu Leuten, die keine Künstler sind.
Auf dem Gebiet der Kunst nimmt Oscar Wilde seinen Anklägern mühelos den Wind aus den Segeln. Was Bosie betrifft, kann man ihm nur romantische Gefühle nachweisen und die sind nicht verboten. Das Problem sind die jungen Männer aus der homosexuellen Szene, die vor Gericht bezeugen, dass Oscar Wilde mit ihnen geschlafen hat. Sex zwischen Männern ist gesetzlich verboten. Am 25. Mai 1895 wird Wilde zu 2 Jahren Zuchthaus mit Zwangsarbeit verurteilt. Es ist ein Sturz in die Hölle.
Die Zelle war entsetzlich. Ich bekam kaum Luft darin und das Essen drehte sich mir im Magen um. Der Geruch und der Anblick genügten. Tagelang aß ich gar nichts. Ich konnte nicht einmal das Brot herunterbringen. Das andere Essen war ungenießbar. Ich lag auf dem sogenannten Bett und zitterte die ganze Nacht. Sobald ich wirklich etwas aß, bekam ich heftigen Durchfall und war Tag und Nacht krank. Von Anfang an konnte ich nicht schlafen. Ich wurde schwach und hatte wilde Wahnvorstellungen.
Wildes Frau ändert ihren Namen und flieht mit den Kindern ins Ausland. Die Theater nehmen seine Stücke vom Spielplan, das Geld wird knapp, der Konkursverwalter kommt. Die wenigen Freunde, die geblieben sind, sorgen dafür, dass Wilde wenigstens Bücher und Schreibmaterial bekommt. So entsteht noch während der Haft ein langer Brief an Bosie, der während des Prozesses nach Frankreich geflohen ist. Oscar darf ihn nicht abschicken. Er wird erst Jahre nach seinem Tod unter dem Titel De Profundis veröffentlicht.
Man hat es mir schrecklich verübelt, dass ich die bösen Dinge des Lebens an meinen Tisch lud und an ihrer Gesellschaft gefallen fand. Doch von dem Standpunkt aus, von dem ich, auch im Leben, ein Künstler ihnen nahte, waren sie wunderbar anregend und reizvoll. Es waren Gelage mit Panthern. In der Gefahr lag der größte Reiz. Ich schäme mich überhaupt nicht meiner Bekanntschaft mit ihnen, sie waren höchst interessant. Aber ich schäme mich der ekligen Philisterwelt. Verhasst ist mir die Erinnerung an die endlosen Besuche, die ich in deiner Begleitung dem Rechtsanwalt abstattete. Wo ich mit dir in der gespenstischen Beleuchtung eines düsteren Zimmers saß und einem Kahlkopf gewichtige Lügen auftischte, bis ich selbst vor lauter Langeweile ächzte und gähnte.
Nach seiner Haftentlassung am 19. Mai 1897 schreibt Wilde an Zeitungen und prangert die Zustände in englischen Haftanstalten an.
Die erste und vielleicht wichtigste Aufgabe einer Reform ist die Humanisierung der Gefängnisgouverneure, die Zivilisierung der Wärter und die Christianisierung der Kapläne.
Doch für weitere Kämpfe fehlt die Kraft. Oscar Wilde ist ein Geächteter. Er kann kein Restaurant betreten, ohne einen Rauswurf zu riskieren. Unter falschem Namen flieht er ins ferne Neapel. Dort trifft er Bosie. Die Liebe lebt wieder auf.
Ich weiß, dass ich ihn liebe und dass mein Leben, was immer es vom ethischen Standpunkt aus gewesen sein mag, stets eine Romanze war. Und Bosie ist meine Romanze. Meine Romanze ist natürlich eine Tragödie, doch ist sie darum nicht weniger eine Romanze. Ohne ihn war mein Leben ohne Licht.
Doch die Beziehung geht nicht gut. Das Geld wird knapp. Wilde veröffentlicht die Ballade vom Zuchthaus zu Reading, ein langes Gedicht über seine Gefängniserfahrungen, dann versiegt seine Kreativität. Er reist ruhelos durch Europa, beschäftigt sich viel mit Religion. Die letzten Monate verbringt er in Paris. Ein freundlicher Zimmerwirt stundet ihm die Miete und besorgt Medikamente für sein krankes Ohr, das immer schlimmer wird.
Ich sterbe, wie ich gelebt habe, über meine Verhältnisse.
Die Ohrentzündung weitet sich zur Meningitis aus. Wildes Todeskampf ist qualvoll. In seinen letzten bewussten Momenten konvertiert er zum Katholizismus und erhält die Sterbesakramente. Einige Freunde sind bei ihm, als er am 30. November 1900 46-jährig stirbt. Bosie bezahlt die Beerdigung. Das Grab auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise hat einen Grabstein, in den 4 Zeilen aus Wildes Gefängnisballade eingemeißelt sind.
und fremde Tränen werden für ihn des Mitleids lang zerbrochene Vase füllen. Und seine Totenkläger werden Ausgestoßene sein, denn Ausgestoßene klagen immer.